Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, Redakteurin bei der TAZ. Guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, guten Tag.
Mein Name ist Anke Schäfer. Ich freue mich auf diese Stunde. Frau Herrmann, wir haben es hier gemütlich im Studio. Es schneit nicht. Aber eben haben wir es in den Nachrichten nochmal gehört. Die Wetterlage in Bayern weiter angespannt. Bundespolizei unterwegs. Gestern in den Nachrichten war auch die Bundeswehr sogar im Einsatz zu sehen. Was denken Sie? Ist das jetzt sozusagen ein Katastrophenszenario, was uns weiterhin ereilen wird, oder ist das einer der letzten Schneewinter?
Naja, also wenn man so die Studien zum Klimawandel anguckt, dann ist es so, dass Schnee immer unwahrscheinlicher wird und das eigentlich die Prognosen sind, und das ist absolut dramatisch, dass die Alpen austrocknen werden. Also die Gletscher sind dann sowieso weggeschmolzen, aber es kommt auch weniger Schnee runter, und man muss ja wissen, dass eigentlich der Schnee sowohl den Norden Italiens, also die gesamte Poebene, wie auch große Teile Westeuropas, Teile von Deutschland, Teile von Frankreich wirklich bewässern. Und wenn der Schnee wegbleibt, wäre das die absolute Katastrophe. Also das, was wir jetzt erleben, ist zwar für die Bewohner unschön, aber das ist ja eigentlich immer noch im Rahmen des Normalen.
Und das ist wahr. Das Wort Katastrophenszenario ist, glaube ich, gar nicht gut gewählt. Das ist mir übrigens jetzt auch gerade in den Kopf gekommen, weil ich gestern die Freude hatte, in der Oper zu sein. Violetta Schnee, eine Uraufführung, eine Premiere in der Staatsoper Unter den Linden. Neue Musik, Beat Furrer, ein Schweizer Komponist, sehr eindrücklich ist, und da tatsächlich Katastrophenszenario, wo die Protagonisten also im Schnee einschneien und der Schnee überhaupt gar nicht mehr aufhören. Am Ende sehnen sich alle nach der Sonne, die dann nicht wirklich wieder scheint. Kann Schnee trotzdem ein Symbol auch sein für, ja, eingeschneit sein, nicht mehr sehen können, festsitzen?
Naja, ich meine, gerade wenn eine Lawine runtergeht, dann ist das ja eine Urgewalt. Also da, nicht nur, dass das dann Todesgefahr ist, es gibt ja auch diese ganz eindrucksvollen Bilder, dass dann die Schneelawine im Restaurant landet, dass einfach alles verschüttet wird. Und in unserer Welt gibt es ja eigentlich wenig Möglichkeiten noch, die Urgewalt der Natur zu erleben. Wir haben ja fast alles domestiziert. Und die Lawine ist sozusagen eine der letzten Reste, wo die Natur zurückschlägt. Und ich glaube, deswegen sind wir alle so beeindruckt.
Die wichtigste Entscheidung wird das sein für Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt Premierministerin Theresa May über die morgige Entscheidung im Unterhaus über den Brexit morgen in London. Laut einem Redemanuskript für einen Auftritt vor Fabrikarbeitern hat jetzt Theresa May sich so geäußert, dass sie denkt, wenn das Parlament den Brexit morgen ablehnt, dann wird es nicht etwa einen No-Deal-Ausstieg geben, sondern dann hält sie den Stopp des EU-Austritts für wahrscheinlicher. Das ist natürlich, würde ich mal sagen, erstmal eine gute Nachricht, oder was sagen Sie, Frau Herrmann?
Ja, das ist eigentlich das Szenario, das man von Anfang an hat kommen sehen. Also ich meine, mich würde
es... Dass Großbritannien doch nicht austritt?
Naja, sie sind ja formal ausgetreten, nicht? Sie haben den Austritt für den 29. März 2019 beantragt. Also formal werden sie rausgehen. Aber die Frage ist ja immer, das ist ja sozusagen nur das politisch-juristische, was wird sich faktisch ändern? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sich wirtschaftlich gar nichts ändert, sondern dass sie faktisch in der Zollunion bleiben und dass sie dafür dann auch weiter Beiträge an den EU-Haushalt zahlen müssen. Das wäre dann so ungefähr das Modell Norwegen. Und dass das Einzige, was sich dann tatsächlich ändert, zwei Dinge wären. Nämlich das eine ist, dass sie nicht mehr jeden reinlassen müssen, der EU-Bürger ist. Also dass diese Freizügigkeit endet, dass sie selber entscheiden können, wer einwandern kann. Und dass sie im Gegenzug dafür eben nicht mehr in der EU formal beteiligt sind. Also nicht mehr im EU-Parlament sitzen und natürlich auch nicht im EU-Rat. Also ja. Letzter Satz, das wäre für Großbritannien eine Verschlechterung, weil es würde faktisch bedeuten, dass sie die EU-Gesetze letztlich immer übernehmen müssen, weil sonst das mit der Zollunion und mit dem Binnenmarkt nicht funktioniert. Und sie können aber selber nicht mehr entscheiden.
Ja, aber in letzter Zeit hatte man ja eher das Gefühl, dass viele das in Kauf genommen hätten oder in Kauf nehmen wollen, dass die Zölle wieder erhoben werden. Denn wenn es einen Ausstieg mit einem No-Deal gäbe, dann würden ja die Zölle direkt wieder erhoben. Und das ist ja auch jetzt das Szenario, dass dann zum Beispiel an den Häfen Chaos ausbrechen würde, weil da natürlich kein Hafen im Moment darauf vorbereitet ist.
Ja, aber ich glaube, dass es da auch ein wirklich großes Missverständnis in der Öffentlichkeit gibt, worum es eigentlich geht bei der Zollunion, also oder bei den Zöllen. Es ist faktisch so, dass wir weltweit gar keine Zölle mehr haben. Also nicht nur innerhalb der EU keine Zölle, sondern wir haben zum Beispiel auch mit Japan, wenn die EU mit Japan handelt oder mit den USA, praktisch keine Zölle mehr. So, das heißt, wenn die Briten dann ihre Freihandelsabkommen abschließen würden, was ja ein wichtiger Punkt immer in der Diskussion in Großbritannien ist, dann würde sich beim Zoll gar nichts ändern.
Das habe ich ganz anders gelesen. Also ich habe gelesen, dass wenn jetzt der No-Deal-Ausstieg kommt, dass dann direkt auf verschiedene Produkte, zum Beispiel Autos, 10% Zoll, ja, Zölle erhoben werden können.
Das kann man machen. Müssen. Ja. Nee, das, ja, aber ob man das macht, ist, glaube ich, ist zweifelhaft. Also normalerweise, wie gesagt, die Autos in die USA werden auch weitgehend ohne Zoll verkauft.
Ja, aber darüber wird ja gestritten.
Ja, aber das Problem ist ein völlig anderes. Und nämlich der Zoll heute ist gar nicht mehr damit beschäftigt, Zoll zu erheben, sondern was er macht, ist die Umsatzsteuer an den Außengrenzen zu erheben. Und darum geht's. Das ist das eine große. Und das andere ist, der Zoll ist eine Art Polizei. Also es wird halt geguckt, dass keine Drogen reinkommen, dass nicht irgendwelche Tiere, die gar nicht gehandelt werden können, meinetwegen Leoparden oder sowas, sich da verstecken, dass es keine Plagiate gibt, die gehandelt werden. Das heißt, und diese polizeilichen Aufgaben, die führen dann dazu, das ist dann das Szenario, das tatsächlich kommt, dass wenn die Briten aussteigen und keine, nicht mehr diese gemeinsame Außengrenze haben, dann muss man natürlich anfangen, zwischen Frankreich und Großbritannien, also am Ärmelkanal, da ständig zu kontrollieren. Das heißt, es, ja, also ja, das ist aber,
was
das ärgert
Chaos
mich
zur Folge hätte.
Ja, wahnsinnig, dass es immer um diese angeblichen Zölle geht.
Es gibt ja jetzt von EU-Seite auch diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir könnten uns eine Verschiebung des Austritts jetzt doch vorstellen. Das berichtet der Guardian unter Berufung auf hohe EU-Beamte. Das sind ja auch neue Töne, denn lange hatte man ja von EU-Seite gesagt, nee, Leute, jetzt haben wir das so ausgehandelt, jetzt soll es in diesem Zeitplan auch stattfinden.
Nee, also das, die EU hat immer gesagt, von uns aus können wir es auch verschieben. Das Angebot an May, wenn ihr nicht zurande kommt, ich meine, dieses Szenario, dass das einfach nicht weitergeht in Westminster, das ist ja schon länger in Sicht, hat die EU immer gesagt, wir können uns auch eine Verschiebung des Ganzen vorstellen, unter der Bedingung, dass ihr weiter zahlt.
Wir sprechen über den Brexit auch. Heute Morgen haben wir über ihn gesprochen, im Programm natürlich laufend. Der Schriftsteller John Lancaster hat in der Frühsendung gesagt, das, was wir jetzt erleben, seien Theaterdonner, diese Turbulenzen. Wir hören ihn mal.
In the short to medium term, somewhere between a mistake and a disaster.
Also kurz- und mittelfristig, denke ich, wird man merken, dass es ein Fehler war und dass es ein Desaster wird. Aber wenn man jetzt sehr viel langfristiger denkt, dann denke ich, wird Großbritannien wieder zurückkehren zur EU, in eine EU, die sich vielleicht ein bisschen verändert hat. Die Probleme um den Euro werden gelöst sein. Die EU wird sich etwas anders aufgestellt haben zu dem Punkt. Es wird mit Sicherheit auch einen Finanzminister der Europäischen Union bis dann geben. Und dann langfristig werden die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien etwa die sein, die sie auch vor dem Brexit waren. Und nichts macht das deutlicher als die demografische Entwicklung. Die Alten, die gegen die EU gewählt haben, werden nicht mehr so viel zu sagen haben wie die Jungen, die für die Europäische Union sind. Dann wird man das nur als eine unnötige Umleitung sehen, diesen Brexit.
Also alles im Grunde nur Zeitverschwendung und viel Lärm um nichts.
Also man muss sagen, John Lancaster ist wirklich ein super Autor und er hat ein Buch geschrieben, Capital, das kann ich wirklich jedem empfehlen, ist ganz großartig, über eine Straße in London, wie die sich so über die Jahre und Jahrzehnte verändert hat, auch durch den Finanzkapitalismus und durch diesen Druck auf die Mieten und Hauspreise. Und ich glaube, dass er auch politisch jetzt recht hat, also es ist, weil es gibt keinen Ausstieg aus Europa, also die Briten haben ja im Augenblick irgendwie offenbar das Gefühl, sie sind eine Insel, die irgendwie im Weltmeer schwimmt, weit weg von Europa und dass sie da nochmal ihren Commonwealth da hochziehen könnten. Aber das ist ja gar nicht im Interesse der Commonwealth-Länder, also Kanada, Australien, die wollen ja nicht nur mit den Briten handeln, sondern vor allen Dingen mit der EU, denn die ist ja viel größer. Und das werden die Briten irgendwann merken, dass sie ja nicht eine Insel sind, sondern Teil von Europa. Und dann werden sie in der Tat zurückkehren. Und das, was wir jetzt erleben, er hat auch einen langen Vorlauf. Also die Briten sind 1957, als die EU gegründet wurde oder damals EWG mit den römischen Verträgen, ja nicht eingestiegen, obwohl alle sie gefragt haben, ob wir sie mitmachen wollen, wollten die Briten nicht, weil sie hatten ja das Commonwealth. Dann ging es endlos hin und her. Schließlich sind die Briten doch 1973 eingestiegen, aber immer mit Vorbehalten. Also sie hatten immer das Gefühl, das ist so ein Club, wo man Mitglied werden kann und wieder aussteigen kann. Und jetzt wiederholt sich das eben nochmal.
Mit wahrscheinlich dem Ausgang, sagen Sie, dass am Ende sich nichts ändert, genau, sondern dass die Briten dabei bleiben.
Faktisch, ja.
Diese Brexit-Verhandlungen gestalten sich äußerst schwierig. Die ganze Sache bindet sehr viel Kraft, sehr viel Energie, ohne dass absehbar wäre, dass das zu irgendetwas am Ende gut ist. Nichtsdestotrotz kann sich die AfD vorstellen, dass auch Deutschland aus der EU austritt. Das war Thema am Wochenende auf dem Europaparteitag der AfD, der auch heute noch weitergeht. Da hat man festgelegt, dass man Deutschlands Austritt aus der EU für unausweichlich hält, falls die Europäische Union sich in absehbarer Zeit nicht radikal verändere. Was halten Sie von solchen Thesen, Frau Herrmann?
Ja, eigentlich gar nichts. Also es ist einfach Fakt, dass das Land, das am stärksten vom Euro und auch von der EU profitiert, auch wirtschaftlich ist, eindeutig Deutschland. Und das kann ja sein, dass die AfD das nicht zur Kenntnis nimmt, aber das ist halt die Realität. Und ich glaube auch, dass diese eurokritische Haltung für die AfD tendenziell sogar gefährlich ist. Das hat man schon bei der ganzen Grexit-Debatte gesehen. Also da war es auch so, dass die AfD am Ende eingeschwenkt ist in eine Position, die hieß, Deutschland soll im Euro bleiben, die Griechen sollen austreten. Also damals hatte man 2015, als es wirklich hochkochte, Angst zu fordern, dass Deutschland den Euro verlassen sollte. Ganz genau, weil auch die AfD weiß, dass der Euro so gestrickt ist, dass Deutschland am stärksten davon profitiert.
Also Ausstieg aus dem Euro sei wünschenswert, wurde gesagt. Die Wiedereinführung der D-Mark sei wünschenswert. Aber hier bei dieser Frage Dexit, da ging es tatsächlich vor dem Parteitag nicht etwa darum, will man den Ausstieg eines Tages von Deutschland aus der EU oder will man ihn nicht, sondern will man ein festes Austrittsdatum oder nicht? Sollte es da ein 5-Jahres-Ultimatum geben? Das hat man dann letztendlich nicht festgelegt, auch weil der Parteivorsitzende, weil Alexander Gauland sich dagegen ausgesprochen hat.
Begeben wir uns nicht auf einen Weg der Ungewissheiten. Davor würde ich gern warnen.
Ist dann Gauland irgendwie doch noch Europäer, der dann den Austritt Deutschlands aus der EU doch nicht will?
Nein, er weiß einfach, dass die AfD Wähler verlieren würde, wenn sie den Austritt aus der EU oder aus dem Euro fordert. Und wenn sie das Ganze noch koppelt mit irgendeiner Frist, dann würden ganz viele Leute wirklich das Gefühl haben, okay, die haben ja gar keine Ahnung, wovon sie reden. Und dann würde man tatsächlich nur noch die rechtsradikalen Spinner anziehen, also so Reichsdeutsche und so, die denken natürlich auch, der Weg ist raus aus der EU. Aber das wäre ja für die AfD absolut gefährlich, wenn sie nur noch die extremistischen Dummköpfe in ihren Wählergruppen hätten, nicht? Also sie müssen ja so tun, als wären sie bürgerlich. Also faktisch ist die Partei rechtsradikal unterwandert, aber das darf ja nicht offensichtlich werden. Das wird aber offensichtlich, wenn alle Wähler sich abwenden, die ein bisschen Grips in der Birne haben. Also insofern wird das niemals Parteiprogramm, denke ich mal.
Es geht hier um eine Haltung. Die Haltung ist deutlich. Mehr Nationalstaat, weniger EU. Das,
genau,
glaube ich, kann man ganz
das
klar
Das kommt ja bei
so
Wählern
sehen.
Auch an, ja.
Und da gibt es ja einen Trend. Also Donald Trump in den USA macht es ja vor. America first. So. Insofern muss man das, glaube ich, auch in Deutschland sehr ernst nehmen.
Ja, das sehe ich auch so. Aber meine Hoffnung ist wirklich, also faktisch ist es eben so, dass die Deutschen nur durch Europa groß geworden sind. Also zum Beispiel glauben wir hier ja immer noch, oder viele Leute, ja, es gab irgendwie ein Wirtschaftswunder, durch Ludwig Erhard eingeleitet wurde. Das ist falsch, sondern Deutschland konnte in den 50er Jahren wachsen und wirklich dieses Wirtschaftswunder produzieren, weil es in der Europäischen Zahlungsunion war. Also Europa hat Deutschland groß gemacht, nicht Deutschland macht Europa groß. Und ich glaube aber, dass das in dem Unterbewussten von ganz vielen Deutschen eigentlich verankert ist. Man ist ja nicht die USA, man ist ja keine Supermacht, sondern man sitzt in der Mitte von Europa mit neuen Außengrenzen zu verschiedenen Staaten. Und man kann sich jetzt von diesen Ländern nicht einfach trennen. Ich glaube, das weiß eigentlich jeder Deutsche. Aber gut, vielleicht nicht. Aber
wir haben es nochmal gesagt.
Sie haben es gesagt.
Wir müssen jetzt über die Medien sprechen, denn Axel Springer-Chef Döpfner hat in einem Brief an die Verleger zum neuen Jahr die Zeitungsmacher alle in die Pflicht genommen, also auch Sie, Frau Herrmann, und hat gesagt, die Krise bei den Zeitungen sei nicht eine Folge der Digitalisierung, sondern eine Folge einer wachsenden Entfremdung zwischen Lesern und Redaktionen. Und dieser Entfremdung müsse man sich stellen. Er sieht eine sich seit Jahren hinziehende intellektuelle und inhaltliche Krise des Journalismus. Geben Sie ihm recht.
Also eigentlich nicht, muss ich jetzt mal sagen. Also ich schreibe gerade an einem Buch über die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands seit 45 bis heute und lese jetzt gerade viele Texte, die in den 50er Jahren entstanden sind. Und ich kann nicht finden, dass der Journalismus vor 60 Jahren besser war als heute.
Mhm. Aber Herr Döpfner sagt eben, das sei eine Lebenslüge, einfach zu sagen, tja, es sind eben die digitalen Medien, die jetzt für die Krise der Zeitungen sorgen. Sie sagen, der Journalismus ist heute immer noch so gut. Woran machen Sie das fest?
Oder immer noch so schlecht. Wie gesagt, er war auch in den 50er Jahren keine Sternstunde der Produktion, sondern was man eigentlich feststellen kann für den deutschen Journalismus, und da würde ich jetzt mal sagen, Döpfner als wichtige Figur bei Springer ist dafür ein ganz typisches Beispiel. Man kann einfach sehen, dass der Journalismus in Deutschland sehr weltanschaulich geprägt ist und dass beispielsweise in konservativen Zeitungen nur neoliberale Wirtschaftstheorien verbreitet werden, sonst nichts. Also es gibt gar keine Diskussion, sondern es wird eben immer so getan, als wären solche Ideen wie Löhne runter, Steuern runter, sowieso die absolute Wahrheit. Das heißt, es wird,
aber da halten Sie in der Tat dagegen.
Ja, genau. Und wenn man überhaupt, ja genau, deswegen sage ich, es ist so weltanschaulich geprägt. Und wenn man jetzt überhaupt etwas am Journalismus kritisieren will, dann muss man einfach sagen, dass es in den Zeitungen und in den Medien zu wenig wirkliche Debatten gibt. Das ist aber etwas, was man beispielsweise eben vor 50, 60 Jahren auch schon feststellen konnte.
Also das gut, aber nehmen Sie zum Beispiel die Zeit mit diesem berühmten Format Pro und Contra, gibt es ja immer wieder auch Debatten. Zum Beispiel bei der Zeit.
Ja, aber ich würde auch sagen, dass die Zeit, wenn man jetzt darüber reden will, tendenziell eher auch neoliberal ist. Ich würde aber sagen, es ist nichts Neues. Wenn jetzt die Frage, ja, die eigentliche Frage war, ja, wieso...
Gibt es eine intellektuelle und inhaltliche Krise?
Ja, nee, warum gibt es, wandern die Leser ab? Die eigentliche Frage ist ja, warum gibt es weniger Leser? Und das liegt natürlich an Facebook, aber nicht, weil jetzt die Zeitungen so schlecht wären. Nicht, weil die Zeitungen so schlecht wären, sondern weil es einen Kampf um Aufmerksamkeit gibt. Es ist einfach so, wenn ich Facebook mache und da in irgendwelchen Freundschaftsgruppen unterwegs bin, dann habe ich nicht mehr die Zeit, Zeitung zu lesen. So schlicht ist das.
Kann so sein, vielleicht. Ja, aber vielleicht würde man die Zeitung ja noch lesen, wenn man nicht vorher schon auf Facebook oder Twitter das gelesen hätte, was die Journalisten später in ihren Zeitungen schreiben. Und das sagt Herr Döpfner auch. Er sagt den Kollegen, liebe Kollegen, wenn ihr Ideen habt und wenn ihr was sagen wollt zu bestimmten Themen, dann sagt es in eurem Medium und nicht in den sozialen Medien.
Naja, der Weg ist ja eigentlich ein anderer. Facebook wird als Vertriebsweg für die Zeitung benutzt. Und was dahinter steht, ist, dass die Zeitungen doof genug sind, ihren Inhalt kostenlos ins Netz zu stellen, obwohl es ja Kosten verursacht hat, diesen Inhalt zu produzieren. Und man muss wirklich sagen, dass als das Internet anfing, eine wirkliche wirtschaftliche Größe zu sein, sprich so um 2000 herum, haben die Zeitungsverlage völlig falsch reagiert. Nicht? Dann haben alle ihre Inhalte umsonst ins Netz gestellt, haben die Nutzer natürlich daran gewöhnt, dass Zeitungsinhalte eigentlich umsonst sind, obwohl die teuer sind. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man das hin, ein Bezahlmodell im Internet zu etablieren?
Das ist in der Tat eine Frage, eine wichtige Frage. Aber wenn es um Glaubwürdigkeit geht, dann ist es doch eigentlich immer noch so, dass wir den großen Zeitungen relativ viel glauben, oder? Insofern hat sich, obwohl das kostenlos im Netz bereitgestellt wird, da ja nicht wirklich was verändert. Oder doch, seit zum Beispiel jetzt der Klaas Relotius beim Spiegel falsche Reportagen veröffentlicht hat?
Ja, also, aber ich meine, man muss ja jetzt mal sagen, egal was jetzt Herr Relotius da alles gemacht hat, ich fand das ja wirklich auch interessant, was da alles möglich war. Die Aufklärung selbst kam auch wieder aus dem Spiegel. Mhm. Also ich finde das jetzt falsch zu sagen, die gesamte Medienlandschaft ist diskreditiert, weil einer wie Herr Relotius offenbar sehr begabt, aber irgendwie auch mental leicht gestört, was er, glaube ich, selber auch so sieht, die Lücken im System ausgenutzt hat. Aber man kann jetzt nicht die ganze Zeit jeden einzelnen Journalisten überwachen nach dem Motto, du bist auch bestimmt ein Relotius, sondern es ist...
Das heißt, Sie würden mir zustimmen, wenn ich sage, zum Beispiel dem Portal der SZ oder der Zeit oder auch der Taz glaubt man in gewisser Weise.
Ja, natürlich.
Das hat Glaubwürdigkeit.
So. Ja.
Das ist ja ein großes, ein großer Trumpf. Wie gilt es, den zu bewahren?
Ja, dadurch, dass man sauber recherchiert. Und vielleicht noch mehr Debatten abbildet.
Und dann vielleicht nicht das, was man recherchiert hat, twittert?
Ja, also, der Punkt ist eben, wenn man es dann twittert, wogegen ich an sich nichts habe, aber ich bin jetzt kein Twitter-Feind. Aber das Problem ist natürlich, dass es dann kostenlos in der Welt ist und kostenlos genutzt wird, obwohl ja der Journalist da Tage, Wochen recherchiert hat und auch bezahlt wurde. Mhm. Und was natürlich nicht geht, ist, dass eine Ware, die Kosten verursacht, sprich eine Reportage oder eine Analyse oder so, dann kostenlos verbreitet wird und nicht bezahlt wird. Ich meine, das führt dazu, und das, wir stehen kurz davor, dass die großen Verlagshäuser pleite gehen.
Ja, so ist es. Und deswegen sagt Herr Döpfner eben zu den Journalisten selbst, die es recherchiert haben, verbreitet es nicht über die sozialen Medien kostenlos sozusagen, dass man da schon alles lesen kann, sondern nehmt euer Medium und dann in der Tat, das sagt er jetzt hier in dem Artikel gerade nicht, aber es geht es darum, wie kann es dann bezahlbar sein?
Ja, da hat er recht, und da muss man natürlich sagen, dass der Springer-Konzern da auch schon weit ist. Also die haben ja Bezahlschranken überall hochgezogen. Und das ist auch der richtige Weg. Also das Problem für die Taz jetzt ist, also um einfach mal auf mein eigenes Verlagshaus zu kommen, wir sind so klein, dass wir das nicht als Erste machen können. Nicht? Also das müssen tatsächlich die Marktführer machen. Jetzt ist eigentlich ist es interessant, was der Spiegel macht. Nicht? Der hat ja so Modelle, Bezahlmodelle, Spiegel Plus und so weiter.
Ja, bestimmte Artikel muss man bezahlen.
Aber offenbar traut der Verlag sich nicht, alles zu sperren. Und das zeigt, dass es vielleicht schon fast zu spät ist, um diese wirkliche Fehlentwicklung, die ab 2000 stattgefunden hat, dass man alles kostenlos ins Netz gestellt hat, jetzt zurückzudrehen, weil ja die Konsumenten inzwischen denken, Nachrichten sind umsonst.
Sollen wir die Grundsteuer abschaffen ganz? Da gibt es so ideologische Konfliktlinien an der Eigentumsfront. In jedem Fall soll sie reformiert werden, die Grundsteuer. Bisher wird sie festgelegt nach dem Wert des Grundstücks. Das aber ist verfassungswidrig, weil diese festgelegten Einheitswerte schon 1964 festgeschrieben wurden. Das sind hypothetische Werte, die seitdem eben im Westen nicht mehr geändert wurden. Im Osten basieren diese Werte sogar noch auf älteren Bemessungsgrundlagen. Wie aber jetzt diese Grundsteuerreform angehen, Ulrike Herrmann, darüber streitet die Koalition. Heute Nachmittag steht ein Spitzentreffen an von Bundesfinanzminister Scholz und seinen Länderkollegen. Welche Vorschläge liegen auf dem Tisch, muss ich vielleicht auch noch kurz sagen. Scholz plädiert also für eine wertabhängige Grundsteuer. Da soll für die Festsetzung der Steuer die tatsächliche oder potenzielle Kaltmiete maßgeblich sein, die ein Immobilieneigentümer dann erzielen kann. Bleiben wir erstmal dabei. Ist das eine gute Idee?
Also ich finde ja. Also die, denn wie will man denn das, den Wert eines Grundstückes bemessen? Also es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass es irgendwelche Daten gibt zum Thema Verkauf. Und das ist vielleicht dann für Eigentumshäuser, also Einfamilienhäuser, die richtige Grundlage. Und das andere ist natürlich dann die Frage, ja, wie viel wird denn damit tatsächlich erzielt? Also das ist ja auch der klassische Weg, Werte überhaupt zu ermitteln. Nicht, dass man die Rendite anguckt.
Und das ist auch ein Gegenwartswert, denn dann habe ich ja das, was ich heute damit erziele, und ich habe vielleicht nicht den Wert, wie ich das Haus vor 10 Jahren gekauft habe.
Ja, genau. Ich meine, kennt man doch. Irgendwo wird eine neue U-Bahn gelegt und dann ist das plötzlich das Haus auch mehr wert und die Leute sind auch bereit, da mehr Miete zu zahlen, weil sie direkt neben der U-Bahn wohnen, wenn sie dann neu einziehen. Genau, das ist eine Möglichkeit, das dann richtig zu erheben. Und was man vielleicht noch sagen sollte, ist, das ganze Konzept von Scholz ist ja nicht ein Konzept, wo man hinterher mehr Steuern haben will, nicht? Sondern der Staat sagt ja, wir wollen genauso viel Steuern erheben wie bisher bei der Grundsteuer, das sind so knapp 14 Milliarden Euro. Die sollen, nur dieser Topf soll anders verteilt werden, also soll gerechter werden.
Es gibt aber jede Menge Kritik an Scholzens Idee. Wir hören mal den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Das hat er schon vor einigen Tagen gesagt.
Es wird schon schwierig werden. Da muss noch Bewegung rein, auch beim Bundesfinanzminister. Denn der jetzige Vorschlag ist sehr, sehr, sehr bürokratisch. Der führt dazu, dass nahezu alle Bundesländer fast halbe neue Finanzverwaltungen brauchen. Viele, viele Tausende von neuen Finanzbeamten brauchen, nur allein um diesen einen Punkt zu berechnen. Da ist der Ressourceneinsatz schon kaum vertretbar. Und zum anderen führt es natürlich zu erheblichen Verzerrungen. Ich habe Verständnis für die Grundthese des Verfassungsgerichtes, keine Frage. Aber ich habe die Sorge, dass das am Ende dazu führt, dass wir zu massiven höheren Belastungen gerade in den Ballungsräumen kommen, wo ohnehin Wohnraum knapp ist und damit Mieten noch weiter steigen werden.
Gut, das ist also auch ein Punkt. Es könnten dadurch die Mieten weiter steigen, weil die Grundsteuer umgelegt wird und dann der Mieter sie zahlen muss, mitzahlen muss.
Ja, das ist tatsächlich ist so. Und natürlich das, was jetzt Söder umtreibt, ist, dass natürlich beispielsweise dann die Besitzer von Häusern in München mehr Grundsteuer zahlen würden als beispielsweise die Besitzer von Häusern in, sagen wir mal, Chemnitz. Weil in Chemnitz sind die Mieten niedrig, in München sind sie bekanntlich astronomisch. Nur, das ist mal sozusagen jetzt mal die Realität. Also auch die Löhne sind in München höher, die Erträge der Häuser sind in München höher. Und Söder tut ja so, als würde man tatsächlich dann irgendwie kurz vor einem Zusammenbruch stehen, wenn man da das auf die Miete umlegt. Das stimmt aber nicht. Also man muss sich ja ungefähr, man muss sich klar machen, dass die gesamte Grundsteuer nur ungefähr so viel einbringt wie die Tabaksteuer.
Also. Aber dass das bürokratisch schon einiger Aufwand wäre, das denke ich schon. Man muss ja zunächst mal gucken, was werden überhaupt für Mieten erzielt und dann muss man eben dieses neue System installieren.
Ja, aber das, da muss man ja jetzt zwei Sachen sehen. Das eine ist, wenn sich die Regierung überhaupt nicht einigt und es zu keiner neuen Reform kommt, dann wird das Ergebnis sein wie bei der Vermögensteuer, dass nämlich gar keine Grundsteuer mehr erhoben wird. Und das ist auch das heimliche Ziel, glaube ich, zumindest bei einigen Leuten in der CDU. Und dazu darf es auf gar keinen Fall kommen, weil die Vermögen werden in Deutschland sowieso schon fast gar nicht mehr besteuert. Und man braucht also eine Reform.
Aber einige sagen natürlich, ja, tatsächlich, warum sollen wir überhaupt Grundsteuer zahlen? Wir zahlen zum Beispiel Lohnsteuer. Und wenn es eine Infrastruktur braucht, die kann auch durch andere Einkommensteuerarten oder Steuerarten sozusagen alimentiert werden.
Ja, der Punkt ist aber, dass von Infrastrukturmaßnahmen dann die Leute, die Grundstücke da haben, ja besonders profitieren. Also beispielsweise U-Bahn. Die Grundstücke drumherum, die zahlen nichts für die U-Bahn, aber hinterher ist plötzlich das Grundstück viel mehr wert. So, und da muss man sowieso ganz grundsätzlich mal ran, also auch in dem Sinne, dass man bei dem Verkauf von Immobilien stärker besteuert als bisher. So, also jedenfalls brauchen wir eine Reform. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie soll die sein? Natürlich wird jede neue Berechnung von Grundstückswerten ein Verwaltungsaufwand sein.
Ja.
Ist doch klar. Aber
insofern, da kommt man nicht drum rum.
Ja, genau.
Andere Frage noch, jetzt in der Koalition SPD und Union, vielleicht wäre das ja jetzt ein Moment, in dem sich die SPD auch nochmal profilieren könnte. Also in jedem Fall diese beiden Lager sich nochmal gegeneinander stellen könnten. Unterscheidbar werden können.
Ja, natürlich, aber wenn man in einer Koalition ist, kann man ja jetzt nicht gegen den Partner da irgendwie anfangen, eigene Gesetze zu machen. Aber was in der Tat möglich wäre, könnte man sich vorstellen, ist, dass die Grundsteuer das Gesetz ist, mit dem die SPD aus der Koalition aussteigt. Also, dass man dann mit Linken, Grünen, aber wahrscheinlich reichen dann die Mehrheiten sowieso nicht, weil FDP ist ja dagegen, aber vielleicht weiß der Himmel, was die AfD dann denkt, dass man versucht, eine Mehrheit zu bekommen für eine vernünftige Grundsteuer und dann gegen die CDU das durchsetzt. Aber das ist wirklich absolut hypothetisch, zumal man das dann auch noch durch den Bundesrat bringen muss. Das ist ja alles zustimmungspflichtig. Also ehrlich gesagt sehe ich das nicht.
Die türkischstämmige Frankfurter Anwältin Seda Basay Yildiz ist wieder bedroht worden. Wir wissen, sie hatte die NSU-Opfer vertreten. Sie hat vor Monaten schon mal ein Fax bekommen, unterschrieben mit NSU 2.0, mit einer Drohung auch sehr drastisch gegenüber ihrer Tochter. Jetzt so ein weiteres Fax. Frau Herrmann, wenn Sie das hören, offensichtlich ist ja der Staat nicht wirklich in der Lage, diese Frankfurter Anwältin zu schützen.
Naja, was das vor allen Dingen heißt, ist, dass es immer noch rechtsextreme Kräfte in der Polizei gibt. Also denn diese Daten, diese Meldedaten sind ja nicht öffentlich zugänglich, die kommen aus dem Polizeicomputer. Und man hat ja schon einmal fünf Verdächtige festgenommen, auch schon in diesem Umkreis. Da dachte man dann eigentlich, man hätte schon alle Rechtsextremen in der Polizei eingesammelt. Offenbar sind da aber weitere Leute noch unerkannt unterwegs. Und was sich da zeigt, ist eben, dass dafür kann die Polizei aber nichts. Aber dass die Polizei und auch die Bundeswehr für Rechtsextreme interessant sind, weil da ist ja das Gewaltmonopol des Staates. Man hat Waffen, man hat Zugang. Das zieht solche Leute an. Also,
lassen Sie darüber uns gleich sprechen. Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Ermittlungen bleiben. Diese Ermittlungen laufen ja noch. Also wir haben jetzt keine gesicherten Erkenntnisse darüber. Man geht davon aus, dass die Täter bei der Polizei zu finden sind. Ermittlungen hatten in der Tat ergeben, dass Hintergrundwissen über die Anwältin vom Computer einer Beamtin der Polizei abgefragt worden war. Dann wurden diese sechs Beamten vom Dienst suspendiert. Die haben bisher keine Angaben gemacht, aber sie gehen einfach davon aus, das muss ja innerhalb der Polizei da eben diese mutmaßlichen Täter geben.
Naja, sonst ist ja die Frage, wie kommt man sonst an diese
an die Daten, an die Adressen? Daten.
Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, ist alles immer möglich, Sie haben völlig recht, das ist ja bisher nicht zu Ende ermittelt, dass auch mal die Computer gewartet wurden von einer externen Firma und sich da jemand bedient hat. Man war, keine Ahnung, insofern kann man natürlich, da haben Sie völlig recht, nicht wirklich seriös über diesen Fall sprechen.
Ja, also im Moment wissen wir einfach noch zu wenig darüber. Aber jetzt wollten Sie sagen, Sie denken, die Polizei und auch die Bundeswehr ist anfällig für Extremisten.
Ja, weil ich meine, wir haben hier ein Gewaltmonopol des Staates, nicht? Normalerweise kann man natürlich auch, wenn man sich für Waffen interessiert, in Schützenverein gehen, aber die oder Jäger werden, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und natürlich ist das dann, wenn man so ein Gewaltfetischist ist oder Waffenfetischist ist, vielleicht interessant, zur Bundeswehr und zur Polizei zu gehen. Das ist jetzt ja nicht so, dass der Staat das nicht wüsste und das nicht auch kontrollieren würde. Also beispielsweise bei der Bundeswehr gibt es ja den militärischen Abschirmdienst, der inzwischen auch versucht herauszufinden, wie viele Bundeswehrsoldaten zum extremistischen Gedankengut tendieren. Da ist dann irgendwie das Ergebnis, es seien angeblich 200. Ne? Die werden auch so unter weiterhin beobachtet. Aber natürlich ist es immer eine mögliche Gefahr. Ich glaube, da muss man sich als Gesellschaft eben klar drüber sein, ohne dass man jetzt irgendwie verallgemeinern würde nach dem Motto, alle Polizisten sind bestimmt rechtsextrem oder so. Ja. Nee, sondern es gibt einfach ein erhöhtes Risiko.
Also Frau Basayildiz hat gesagt, der SZ gegenüber, dass die Polizei ihr geraten hätte, eine Waffe sich zu kaufen, damit sie sich verteidigen kann. Das ist natürlich in der Tat zweifelhaft, ob das der Weg sein kann.
Ja, das ist wirklich verstörend, nicht?
Wenn das wirklich so war, wenn das wirklich der Ratschlag war.
Jetzt unterstelle ich Frau Jildes mal nicht, dass sie da lügt. Aber das zeigt natürlich, dass die Polizei sich im Augenblick hilflos fühlt. Also sie sehen Gefahrenspotenzial, das gibt es ja auch. Und gleichzeitig können sie aber bisher nicht einkreisen, wo die Gefahr herkommt. Nicht? Das ist ja eigentlich die Botschaft der Polizei und das ist sehr beunruhigend.
Gucken wir in die Töpfe, Frau Herrmann. Es ist kurz vor 1, 7 Minuten vor 1, Zeit zum Mittagessen. In die Töpfe aber nicht zu Hause, sondern in den Restaurants und in den Imbissstuben. Es gibt den Verein Foodwatch und der will jetzt eine Online-Plattform ins Leben rufen mit dem Titel Topf Secret. Und da sollen wir uns genauer informieren können über hygienische Bedingungen. Haben Sie das Bedürfnis, wenn Sie sagen, zu Ihrem Lieblingsitaliener gehe ich, aber eigentlich würde ich gerne lieber wissen, wie es da hinter der Theke aussieht und in der Küche?
Also ehrlich gesagt, ich jetzt persönlich nicht, aber trotzdem finde ich diese Idee eigentlich ganz pfiffig, weil es gibt ja die Daten, die Lebensmittelämter kontrollieren ja die Gaststätten, aber bisher ist das alles geheim. Aber wir haben ja das Informationsfreiheitsgesetz, man kann ja diese ganzen Daten erklagen oder erfragen und das dann ins Internet zu stellen, das gibt es ja auch schon in anderen Ländern, beispielsweise in Norwegen, das finde ich eigentlich ganz pfiffig.
Also genau, man wendet sich also an Top Secret und die recherchieren dann für einen und dann kriegt man den Bericht und das kann man dann öffentlich machen. So wird es ungefähr ablaufen. Das dauert dann ein bisschen, weil die Behörden vielleicht nicht sofort antworten. In der Tat gibt es das in anderen Ländern und es scheint so zu sein, dass die Hygienebedingungen sich in den Restaurants in den anderen Ländern, wo es das gibt, offiziell sehr verbessert haben.
Ja, aber ich glaube, dass also noch praktischer wäre es ja, und das ist, glaube ich, auch angedacht, dass man einfach die Listen der Lebensmittelämter ins Netz stellt. Also, dass man jetzt nicht irgendwie sich überlegt, mein Italiener, wie könnte der da abschneiden und dann erstmal da den Rechercheweg bei Topf.
So hatte ich das verstanden.
Ja, kann sein. Vielleicht habe ich das missverstanden. Ich dachte, dass der Trick eigentlich wäre, dass man die Listen einfach ins Netz stellt. Denn so ist das in den anderen Ländern. Das ist einfach total öffentlich. Da muss man jetzt nicht immer bei jedem einzelnen Restaurant erstmal eine große Rechercheanfrage stellen.
Aber im Großen und Ganzen sind Sie zufrieden mit Ihren Restaurants in Berlin?
Ja,
ich meine. Auch bei den Currywurstbuden?
Also ehrlich gesagt, hatte ich wirklich noch nie das Gefühl, Mann, ist das hier schmutzig. Aber vielleicht bin ich da auch nicht besonders sensibel. Aber eigentlich kann ich mich jetzt nicht beklagen.
Das heißt, Sie leben gerne hier und würden jetzt auch anderen empfehlen, selbstverständlich hierher zu kommen und sich überall was zu essen zu holen.
Ja, also ich kann Berlin als Tourismusziel nur empfehlen.
Ulrike Herrmann hier, mein Gast in dieser Stunde. Danke Ihnen, dass Sie da waren.
Ach so, danke für die Einladung.